Also mit dem Wort Ruhestand kannst du gar nichts anfangen.
Überhaupt nicht. Ich finde es auch eher bedrohlich, dieses Wort.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich bin Konstanze und in diesem Podcast, da geht es ja um anregende, aufregende, möglichst auch spannende Perspektiven der Fragen unserer Generation. Die Frage diesmal, Regie führen, Familie managen, wie hält man als Produzentin den Laden zusammen? Ich spreche dazu mit Cordula Kabitz-Post, preisgekrönte Film- und Fernsehproduzentin, über das Leben als Medienfrau und Mutter, auch jenseits der üblichen klassischen Karrierewege. Es ist eine Folge geworden über Aufbruch, Eigenständigkeit und warum wir mehr denn je die Perspektive von Frauen brauchen, gerade in kreativen Branchen. Es geht dazu unter die Decke, hörbar im wahrsten Sinne des Wortes. Cordula, das ist toll, dass ich heute bei dir sein kann und wir machen ja einen Podcast, aber wir stecken echt unter einer Decke bei dir in deinem Haus hier in Berlin. Also wir haben, weil du also einen großen Raum hast hier, sitzen wir jetzt unter einer deiner weißen Decken, um den Hall ein bisschen wegzunehmen.
Das hat auf jeden Fall so ein Gefühl von Kindheit, dass wir hier uns gerade verstecken vor den Eltern und irgendwas Verbotenes machen.
Ja, wer weiß, worüber wir reden. Mal gucken. Also eigentlich nicht über sowas Verbotenes. Wir haben ja so ein paar Gemeinsamkeiten. Ja. Ne? Also wir machen ja beide was mit Medien. Mhm. Ich bin so in die Tagesaktualität abgeglitten und habe immer die Leute bewundert, die Kultur machen. Das machst du. Du machst ja wirklich was ganz anderes, bist auf einem ganz anderen Zweig. Hast du das eigentlich immer schon gewollt? Wolltest du dahin?
Also ich wollte als Kind, habe ich schon irgendwann angefangen, Theaterstücke zu schreiben und meine Schwester zu inszenieren. Also ich hatte, glaube ich, eher so eine Theaterkarriere in meinem Kopf, als ich so kleiner war. Schon mit 10 oder 11 habe ich das schon gemacht.
Und war dann, das dann ein Unfall, dass du
in Nee, ich habe Theaterwissenschaften ja studiert in München und in Berlin, mit Schwerpunkt allerdings später dann auf Film und Fernsehen. Und Germanistik habe ich auch, weil ich immer sehr gern gelesen habe. Aber dann habe ich irgendwann in München dann beim Studium gemerkt, dass mich das Theater fürchterlich langweilt. Also das war so eine Zeit, Mitte der 80er, wo das war alles so wahnsinnig steif und konservativ da. Und dann bin ich da immer so eingeschlafen im Theater. Und dann habe ich irgendwann gedacht, also wirklich richtig eingeschlafen. Und dann habe ich da so gedacht, nee, das ist irgendwie nicht gut. Und dann habe ich immer mehr Kino entdeckt für mich und dann habe ich so gedacht, nee, der Schwerpunkt muss sich bei meinem Studium ändern. Und bin ich mehr in die Richtung so Film und Fernsehen gegangen und habe dann, als ich nach Berlin gewechselt bin, auch meine ersten Jobs mir gesucht, also als Assistentin, auch so eine Art Praktikum bei einem tollen Regisseur namens Uwe Schrader. Und da habe ich dann meine ersten Erfahrungen im Filmbereich gemacht, habe unheimlich viel gelernt. Also ein Jahr habe ich da gearbeitet bei dem Film Sierra Leone. Das war ein Kinofilm, da habe ich sowohl Produktionsaufgaben, also hilfsmäßig natürlich übernommen, als auch nachher Regieassistenz und es war wahnsinnig gute Schule.
So, und da hast du dein Blut geleckt im wahrsten Sinne.
Ja, das hat auch richtig Spaß gemacht, weil es auch so...
Weil es Teamwork war?
Ja,
oder weil da was passierte? Oder?
Genau, es war eine tolle Teamwork, also es war ein ganz kleines Team und alles, aber die haben auch schon eigentlich das, was ich bis heute, das hat mich wirklich sehr geprägt, finde ich, dieses Dokumentarische, das war so von der Kamera der Ansatz, möglichst dokumentarisch zu drehen, auch in Milieus, die eigentlich so, wo man sagt, das ist ganz schwer da reinzukommen, aber der Uwe Schrader war dafür bekannt durch seinen ersten Film Kanaka Braut, dass er sich so sehr, so Milieus erschlossen hat, die überhaupt nichts mit schicken Filmsets und so zu tun hatten, sondern eigentlich so ganz bodenständige, auch so Alkoholiker, Kneipen und sowas. Also es war ein ganz krasse
Drehortsuche. Also der ging an Grenzen dann auch oder über Grenzen hinaus.
Ja. Genau, das hat mich dann aber sehr fasziniert. Also ich war dann unheimlich mutig. Ich bin dann zum Beispiel, ich war ja erst Anfang 20 und ich bin dann mit so einem VW-Bus, bin ich durch Obdachlosenheime alleine in NRW und habe da Leute gecastet, Obdachlose, die da mitmachen sollten, weil wir brauchten eben so Komparsen in der Art und dass man so als Anfang 20-Jährige da überhaupt so einen Respekt kriegt von den Leuten und dass sie da so mitmachen und das ist auch für mich ja nicht ganz ungefährlich, so als ganz junges Mädchen, die alleine
im VW-Bus
mit dem Auto voller Männer, die so ein bisschen komisch, vielleicht einige ganz komisch drauf sind, einige waren super, super lieb. Also es war so eine ganz komische Mischung, aber ich hatte nie Angst, nee. Hat mir auch totalen Spaß gemacht.
Wir sind ja ungefähr gleich alt, also du bist noch jünger als ich, aber wir haben auch was gemeinsam, wir sind Mütter von Töchtern,
ja.
Du hast zwei Töchter, ich habe eine Tochter, dafür habe ich zwei Söhne und du hast einen Sohn, also insofern haben wir ja diese Kindererfahrung gleich. Ja. Kannst du dir vorstellen, wenn eine deiner Töchter jetzt heute sowas machen würde, wie würdest du da reagieren als Mutter?
Ich fand das gut, weil ich ja selber gesehen habe, dass es Spaß macht und dass es auch interessant ist und dass man immer wieder, also dass es nie langweilig wird. In diesen Jobs ist es ja immer so wahnsinnig abwechslungsreich. Mhm. Jeder Film ist anders und jedes Sujet ist anders und so. Aber meine Kinder haben lustigerweise gar keine Ambitionen in die Richtung. Also die haben alle was anderes studiert und die wollen mit dem Job, den ich mache, nichts zu tun haben.
Und hast du die denn mitgeschleppt an Filmsets, an deiner Arbeit?
Hast
du die,
das habe ich gemacht,
das ja. Ist, ja. Ich wie war das denn? Du warst Mutter, hast Kinder bekommen und hast gleichzeitig, du hast ja immer gearbeitet.
Ja, ich habe immer gearbeitet. Es war auch wirklich teilweise so lustig, was ich da gemacht habe. Ich bin zum Beispiel als Maya, die Jüngste, die war 3 Monate alt, da kam der Auftrag von Arte, dass ich ein Mavi über Helmut Berger drehen sollte. Helmut Berger war ja ein sehr bekannter Schauspieler, der sehr skurril und sehr verrückt war und auch
sehr schön.
Ja, damals schönster Mann der Welt, also ein super toller, beeindruckende Erscheinung. Dann, als ich ihn kennenlernte, war er allerdings schon ziemlich dem Alkohol verfallen und auch sehr extrem in seinen Launen. Und er betrank sich immer, wenn man den ersten Drehtag hatte, um seine Nervosität runterzuspielen. Und das war immer ganz furchtbar. Und dann hat er einen beschimpft und dann wollte ich abreisen und so. Aber da hatte ich mich dann schon an ihn gewöhnt und bei dem Dreh für Arte habe ich dann gedacht, okay, ich kenne ihn ja jetzt schon, jetzt kann ich ja Maya mitnehmen, weil die habe ich noch gestillt und ich wollte nicht sie abstillen wegen so einem Dreh und habe gedacht, nee, den nehme ich jetzt einfach mit. Gibt's wunderbare Interviews noch, wo Schmatzgeräusche von Maya drauf sind. Die mussten wir nachher noch rausnehmen und ich weiß, der Berger, der ließ sich halt eigentlich von nichts schocken, aber das hat ihn, glaube ich, ein bisschen geschockt, dass er mir nachher den Spitznamen die Milchkuh heimlich gab. Also das hatte ich
liebevoll
dann irgendwie weg. Und er meinte nur, als wir in Rom waren, so jetzt gehen wir gleich in ein ganz schickes Restaurant. Also wehe, du holst da deine Brüste raus. Das fand ich total lustig. Und weißt du, wenn du so hormongesteuert bist als Mutter, dann denkst du ja überhaupt nicht über sowas nach. Du denkst so einfach, nee, das Kind hat Hunger, das muss jetzt seine Milch kriegen. Ne? Machst du überhaupt keine Gedanken, wie das wirken könnte oder so. Ich habe dann nur, weil die Italiener ja nicht ganz so locker sind da mit dem Thema, da habe ich dann einfach so ein Tuch mir übergehangen. Aber er war wirklich...
Aber damals war das normal im Filmbusiness, dass du so eine stillende, drehende, produzierende... warst du da schon Produzentin?
Ja, ich war auch selber Produzentin. Das war wahrscheinlich der Grund, warum es auch
ging. Dass du dir das erlauben konntest.
Genau, ich habe ja meine Regeln mir selber gemacht. Dadurch, dass ich wusste, das kann mir ja keiner verbieten. Also wenn ich den Dreh so hinkriege, also ist sozusagen meine Entscheidung, wie ich das mache. Und dann war das auch, ging das auch. Ne? Also da hat ja auch niemand gemeckert, weil so auch... Da hat ja der Sender auch nicht mitbekommen, wie ich das mache. Und das Ergebnis hatte ich ja selbst zu verantworten. Ne?
Ja. Jetzt müssen wir ein bisschen zurückspringen. Wir sind jetzt schon bei deinem jüngsten Kind gelandet. Aber wie bist du denn überhaupt dahin gekommen, wo du bist? Du bist jetzt ja Regisseurin und Produzentin, bist sehr erfolgreich. Die Idee, dann plötzlich eine Produktionsgesellschaft zu gründen, war das so eine Schnapsidee? War das eine zielstrebige Idee? War das in der Zeit? Wie kam das dazu?
Also das war ja... Anfang der 90er, als ich so angefangen habe zu arbeiten in dem Bereich und ich war erstmal freiberuflich tätig, habe auch sehr viel für Spiegel TV gedreht und für Rias TV damals auf meine allerersten Jobs.
Hier in Berlin.
In Berlin, genau. Und dann aber auch in Hamburg, dann bei Premiere den Aufbau mitgemacht, bei Viva den Aufbau mitgemacht.
Sender, die es nicht mehr gibt.
Ja, ne? Genau. Premiere wurde ja später Sky. Mhm. Aber da gab es ja dieses Free TV und da haben wir halt sehr viel so für Magazine gearbeitet und auch für RTL exklusiv habe ich auch am Anfang mitgearbeitet, für ARD Brisant. Also wir haben ganz viel immer so Aufbausachen mitgemacht, so Aufbau von Programmen und Sendern.
Und was hast du da für Filme gemacht oder für Stories?
Meistens so auch im Kultur, größtenteils Kulturstories, also sagen wir auch prominenten Porträts. Mhm. Und irgendwann haben wir so gemerkt, Mensch, um uns herum, ja, die gründen ja alle Firmen, ja, das können wir doch auch. So, dann habe ich mit einer Studentin, also einer Kommilitonin, mit der ich sehr gut befreundet war, Irene Höfer, mit der, die heute auch noch mit der Film sehr erfolgreich macht. Und wir hatten dann unsere Firma, unsere erste Firma hieß Medusa Film. Und dann haben wir aber, wir waren eigentlich super naiv. Wir haben gedacht, so, wir sind alle Freunde. Und dann haben wir noch unseren besten Kumpel, der auch Editor war, der mit seinem Freund, der aber nichts konnte, aber der so total nett war. Da haben wir gesagt, ja, wir machen alle vier jetzt die Firma. Wir hatten keine Ahnung von gar nichts und haben einfach gesagt, wir machen das jetzt. Und sind da ganz naiv rangegangen, haben es wirklich also so gegründet und hatten eine GbR. Und das war allerdings sehr schwierig, also weil wir uns wirklich dauernd gestritten haben, meistens über Geld, weil da ging ja diese klassische Diskussion los, wer leistet hier was und wer darf sich welches Geld rausnehmen. Also wenn einer nichts arbeitet, finde ich, war es dann irgendwie immer so das Problem, der eine arbeitet mehr, der andere weniger und so. Und das war dann irgendwie echt...
Vorher die Rollen nicht festgelegt,
gar
wer,
nicht.
Wer was tut, sondern also, das war so eine...
Ja, die Jungs haben sich am Wochenende Geld aus der Kasse genommen, um sich Drogen zu kaufen, weil sie immer alle in die Techno-Clubs gerannt sind. Also es war wirklich sehr, sehr anstrengend in der Zeit. Und nach einem Jahr haben wir halt... bin ich da raus, weil ich es auch echt nicht mehr ausgehalten habe mit den Streits und so. Und das war auch wirklich, das ging auch nicht mehr. Und dann habe ich eigentlich ein halbes Jahr später meine nächste Firma gegründet, die mit Edda Baumann, die ja, mit der ich ja dann Avanti Media ganz lange zusammen
gemacht habe. Das war Mitte der 90er.
Das war 95 dann, genau. Das, und das hat 20 Jahre gehalten, immerhin. Also das war schon eine lange Zeit, ja.
Ja. Und dann habt ihr gearbeitet für Arte unter anderem?
Ja, wir haben
das berühmte Format entwickelt.
Nee, ja, aber ganz am Anfang haben wir wirklich so unter der Devise, wir sind jung und brauchen das Geld, da haben wir also wirklich alles gemacht. Also auch im Boulevardbereich, wie gesagt, auch ProSieben, TAF damals, Sat1, Blitz. Das waren alles so die ersten Versuche, überhaupt so als Firma zu bestehen und Jobs zu bekommen und so. Und das war so, auch da hat man unheimlich viel gelernt. Also auch was Entertainment angeht, auch die kurze Form und so weiter. Und
wurde die als zwei Frauen da irgendwie anders angesehen als die anderen Produzenten, die ja männlich waren?
Ich glaube, in dem Bereich nicht. Also weil das war sehr offen und da waren sehr viele Frauen auch. Also jetzt nicht in den entscheidenden Stellen. Ich glaube, da, wo die Jobs vergeben wurden, das war doch eher noch männlich besetzt. Aber es gab natürlich sehr viele frei arbeitende Regisseurinnen, Autorinnen. Das war nicht so außergewöhnlich als Frau. Also doch, aber im Produktionsbereich war es schon eher außergewöhnlich. Da waren wir auch die Ersten, die so als reine Frauenfirma, nicht die allerersten, da gab es natürlich
Regina
auch andere.
Regina Ziegler.
Ja, die hat ja die Fiction gemacht.
Ja,
aber genau, in unserem Bereich gab es, wüsste ich jetzt nicht, während meiner zeitgleich, ja, Irene halt, ne? Irene Höfer, die ja dann auch später eben weitergemacht hat mit Medea-Film. Aber wir waren wenige. Also ich glaube, gut, ich kenne nicht die ganze Branche und die ganze Szene, aber ich weiß, dass man doch immer noch ein bisschen ausnahmemäßig rüberkam als Frauen. Also es gab meistens bei so gemischte, so Paare, die eine Firma gegründet haben, aber Frauen unter, also zwei Freundinnen oder zwei Kolleginnen, gab es nicht so häufig.
Wenn das jetzt zwei Frauen waren, zwei Freundinnen, das hat sich so ergeben oder hatte das auch wirklich einen feministischen Hintergrund?
Nein, das war so, dass wir halt auch schon auch uns von der Uni kannten, auch zusammen studiert hatten. Und ich bin in der Zeit auch oft in New York gewesen. Sie war auch in New York. Und wir haben dann einfach, weil ich dann mit der ersten Firma, ja, das ist ja leider gescheitert. Und da habe ich dann einfach gedacht, okay, ich brauche jetzt wieder eine neue Firma und ich will weitermachen, weil das Produzieren hat mir schon extrem Spaß gemacht. Also die Mittel selber in der Hand zu haben, zu gestalten, mit wem man arbeiten will, das war eigentlich die Grundidee mit der Produktionsfirma, dass ich mir nicht vorschreiben lassen musste vom Sender, mit wem ich drehe oder schneide. Das war mir ganz wichtig, weil ich wollte die Filme ja so gestalten, wie ich sie gerne gestalten würde. Und das kannst du natürlich auch mit einem Team, was du dir selber aussuchst, viel besser als ein Team, was dir vor die Nase gesetzt wird. Ne?
Aber du musst das Geschäft generieren. Also du musst Anträge schreiben. Oder war das früher
Anträge
alles?
Nicht, das ging ja damals. Das war ja so eine lockere Zeit in den 90ern. Erstmal musst du wissen, dass es ja damals die Boomzeit vom Privatfernsehen war. Es gab so viele Jobs und es gab so viele Programme. Es war wirklich so die Hochphase der Expansion des Fernsehens noch, in jedem Bereich, aber auch bei den Öffentlich-Rechtlichen noch. Es war Geld da, es war noch nicht diese krasse Formatierung, die jetzt, also irgendwann dann in den Nullerjahren ganz klar vorangestritten ist. Man konnte viel freier noch arbeiten.
Also es hatte mehr Spielerisches
im Grunde genommen. Es hatte unheimlich Kreatives, weil ich wollte ja eigentlich zum Film, also nachdem ich meine ersten Filmerfahrungen machte, bin ich aber irgendwie ins Fernsehen reingerutscht, weil ich da auch so viel kreativen Spielraum hatte. Also es war überhaupt nicht so, ich hatte früher mal so, oh, Fernsehen ist ja blöd und da will ich gar nicht hin. Aber dann habe ich gemerkt, Mensch, ich kann da ganz viel machen, was ich möchte und was mir Spaß macht. Also weißt du, so zum Beispiel so diese Sendung mit Schlingensief, Talk 2000, die war
das
ja
habe ich mir jetzt noch mal
unglaublich anarchistisch und
ja,
lustig.
Total, ja, total, ja.
Und das wir das, also bei so einem Kanal 4 hieß der, ist der Sender, und da gab es auch nicht so das Vorgabe mit Quotendruck, das war völlig offen, was man da macht. Also das war super. Also wir hatten da echt eine Spielwiese. Ne?
Mhm. Du hast mit vielen prominenten Menschen, Schlingensief hast du jetzt ja gerade schon erwähnt, zusammengearbeitet. War es leicht, an die ranzukommen?
Ja, das hat sich meistens irgendwie so ergeben. Also zum Beispiel Schlingensief habe ich wiederum über meine Filmjobs kennengelernt, weil da mein damaliger Freund wiederum bei einem von den Schlingensief-Filmen auch Produktionsleiter war. Und dann habe ich den so privat eher kennengelernt. Und so hat sich das ergeben. Ne? Und das war aber jetzt auch nicht schwer. Im Gegenteil, du, das war damals extrem leicht. Also Prominente, wir haben auch gesagt, so manchmal so, ach, wir haben jetzt mal wieder Lust, nach L.A. zu fahren und da mal was zu arbeiten. Dann hat man irgendwie 3-4 Faxe geschrieben. Es gab ja noch Faxe damals.
Stimmt. An die Agenten. Die Dinger, die dann auch verblassten nach der Zeit.
Genau. Und dann so, ah ja, jetzt mal so, okay, vielleicht Janice Dickinson, die damals so die Ex von Stallone war. Und also weißt du, so ein bisschen fürs, ja, das war schon ein bisschen für RTL und da haben wir viel gemacht und so in der Art Sat.1. Da ist, okay, wir fahren jetzt mal hin, okay, dann. Weißt du, das ging ganz schnell.
Das hört sich echt also, fett an. Also
das war alles so, das hat aber so einen Spaß gemacht, weil das ja auch immer alles so eine Idee und du machst es einfach.
Mhm. Ja. Ich wollte jetzt aber trotzdem mal, wie du an die Menschen rangekommen bist, weil eben habe ich es ja schon mal angetickt. Durch die Nacht ist ja ein Format, was du ganz lange gemacht hast, ne? Durch die Nacht mit. Und da sind ja Menschen, die ihr zusammen gespannt habt. An die musstet ihr ja rankommen, die da miteinander eine Nacht verbracht haben. Ne? Das ist jetzt mal so grob das Konzept beschrieben. Ne? Du kannst es besser sagen. Wie habt ihr die ausgesucht? Wie habt ihr die gematcht? Und haben die dann gesagt, oh ja, super Idee, mache ich sofort?
Also das war schon meistens eine ganz schön große Arbeit, die man da reinsteckte. Also viel Arbeit, meine ich, wollte ich sagen. Weil wir hatten auch einen großen Apparat. Also wir haben das nicht alleine gemacht, sondern wir hatten da zu der Zeit schon 10 Mitarbeiter, die uns alle natürlich geholfen haben, Recherchen zu machen, die Leute anzufragen. Das ging immer über die Agenturen. Mit den Amerikanern war es immer sehr, sehr langwierig und schwierig. Auch damals schon, also jetzt, ne, wo man dann, das haben wir ja dann schon ab 2001 gemacht. Also da professionalisierte sich das auch langsam. Also da war die Spielwiese der 90er auch vorbei. Und dann gab es ja immer mehr Auflagen und Verträge auch. Das hatte man ja in den 90ern gar nicht. Da war alles Handshake-Deal, ne?
Also da. Ach krass, da kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Ja,
wirklich. Also sowohl dem Sender gegenüber hat ein Fax gereicht, ja, macht mal. Und auch, aber
und gegenüber. Der hat ja eine Rechnung geschrieben.
Ja.
Unglaublich.
Genau. Es gab keine Verträge. Also die haben wir damals nicht gemacht. Also das hat auch niemand gemacht.
Mir sperrt sich der Mund auf. Kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen, wirklich gar nicht.
Ja, das ist verrückt. Es wurde auch immer extremer mit den Verträgen natürlich irgendwann. Aber nee, in den Nullerjahren hatten wir dann, so ab 2001 hatten wir dann die Durch die Nacht-Folgen produziert. Und die waren, 2006 haben wir Grimme-Preise dafür bekommen, 4 Stück. Und dann konnten wir das auch wirklich bis 2021 produzieren. Dann gab es irgendwann mal so ein, ja, Arte hat es durch die Hintertür abgesetzt, durch immer höhere Auflagen, und verstanden habe ich es bis heute nicht, aber jetzt gibt es einen Relaunch, was so schön ist, weil wir hatten ja jetzt ja eine Pause, aber das ist toll. Also jetzt freuen wir uns natürlich total, dass wir hoffentlich bald wieder neue Folgen produzieren können, allerdings für die Mediathek. Und da müssen wir mal gucken, wie wir, also es soll ja auch viel für die junge Zielgruppe passieren, das müssen wir jetzt alles mal gucken, wie wir die dann.
Aber die Idee ist die gleiche, es sind zwei.
Die Idee ist immer noch die gleiche, also die Grundidee ist ja unheimlich einfach. Es gibt zwei Menschen, also zwei KünstlerInnen, die sich kennenlernen wollen, sollen, und haben wir aber an diesen Matches, haben wir sehr lange immer gearbeitet, weil du kannst dir vorstellen, nicht jeder will sich einen Abend lang begegnen. Also es gibt immer vor, jeder hat so, wenn wir anfangen, okay, wer ist jetzt hier eine tolle Idee?
Kombi,
ne? Und dann kommt man aber meistens, fragt man, du, würdest du den gerne treffen? Nee, würde ich nicht gerne, aber vielleicht den oder die. Und dann wurde so, es hat manchmal wirklich Monate oder auch Jahre gedauert, bis dann die richtige Kombi stand. Ne?
Was ist denn deine Lieblingskombi? Oder was sind Lieblings- oder Kombis, die wirklich gut funktioniert haben?
Ja, es gibt ganz viele. Also Michelle Friedmann und Schlingensief ist eine super Kombi gewesen. Die war also legendär. Ich glaube,
Bälle auch zugeschmissen.
Nee, das war eigentlich so, dass sich der Friedmann so schlimm benommen hat gegenüber dem Schlingensief. Und der Schlingensief ist ja wirklich nicht auf den Mund gefallen gewesen. Nee. Er kam gegen den überhaupt nicht mehr an. Dem ist die Klappe runtergefallen. Also er war so, also Friedmann hat ihn richtig so, zu, also hat ihm da auch die Show gestohlen, aber auf eine Art und Weise, die zwei Wochen später kam raus, dass er doch diesen Decknamen hatte, wie hieß der nochmal, Paolo Pinkel. Und dann der Cook-Skandal. Und dann hat man, ich glaube, damit hatte diese Sendung auch einen unheimlichen Fund, weil alle dann plötzlich gesagt haben, Moment mal, der hat doch gerade diese Sendung gemacht.
Den wollen wir sehen, ja,
genau. Was war denn da los? Und das, da sieht man doch alles schon. Und es war ja wahrscheinlich wirklich so, aber es war auf jeden Fall ein super Vorlauf für uns, für diese, für den Erfolg dieser Sendereihe, weil da wurden ganz viele Leute auf diese Sendung aufmerksam, haben super Kritiken auch bekommen. Und ich glaube, das Tolle, was bis heute so gut ist an der Sendung, ist das Authentische. Also du lässt die Leute mit einer möglichst großen Freiheit und sich selbst, also man überlässt sie dann doch eher sich selber, weil sie dann die Verantwortung für das Format auch haben. Und sie sagen, wir müssen uns jetzt kennenlernen und die Kameras greifen nicht ein. Also es wird alles so gut vorbesprochen, also in dem Fall die Drehorte, mehr nicht.
Also wo gehen wir hin, wo treffen wir uns?
Also das heißt, es ist ja auch eine Logistik dahinter, die muss ja auch funktionieren.
Wahnsinnig, ja.
Ja, weil du dann an 7 verschiedenen oder 6 verschiedenen Drehorten in der Nacht bist und du drehst auch extrem lange. Also das ist auch für die Kameraleute super anstrengend, für die Tonleute. Aber wir waren dann immer so 10 Stunden unterwegs oder so und wir haben keine Pausen gemacht. Die haben zwischendurch im Restaurant gegessen, wir haben immer am Bus gegessen. Also immer von allen.
Die haben da wirklich 10 Stunden miteinander verbracht. Ja, konnten die,
manchmal auch nur 6 oder 7 Stunden.
Ja, nur ist gut.
Ja, aber wenn es zog sich auch manchmal, dann hatten die gar keine Lust mehr aufzuhören. Ja, also haben immer weitergemacht. Also für mich hat auch die Sendung mit Job, also Wolfgang Job und Bill Kaulitz super funktioniert. Die war ganz toll. Wolfgang Job wollte Bill Kaulitz kennenlernen. Genau, das war irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber ich glaube so irgendwas 2011 oder so in Paris. Da war er noch relativ jung und war auch gerade nach USA ausgewandert. Und also es gab noch gar nicht so diese neue Karriere. Oder Nina Hagen und Katharina Thalbach finde ich auch eine ganz tolle Sendung, die ich sehr gerne gemacht habe. Was eine super skurrile Sendung war, war Zaha Hadid und Michael Schindheim in Dubai.
Und die Architektin.
Ja, die Star-Architektin, die aber schon leider auch gestorben ist. Und die war super crazy. Die hat bis zu Lutz gar nicht verstanden, dass es nicht darum geht, dass man sie interviewt, sondern dass man sich gegenseitig was
dass
fragt.
Dass man ins Gespräch kommt.
Und sie wollte immer aufhören zu drehen, weil sie sagte, sie hätte jetzt schon genug gesagt. Und dann habe ich mich versteckt und bin weggegangen, weil ich dachte, wir drehen einfach weiter. Die kann jetzt nicht abhauen. Wir müssen noch 2 Locations schaffen. Ja, und dann ging ja Michael Schildheim, hat sie halt die ganze Zeit so, also wie ein Moderator.
Ich wollte gerade sagen, kam er zu Wort, ich habe die Sendung nicht gesehen.
Also da wurde, glaube ich, in der ganzen Sendung einmal was gefragt in den 6 Stunden oder in 5 Stunden.
Und das wahrscheinlich, ob er noch eine Flasche Wasser bestellen kann, so ungefähr.
Ja, aber das Tolle war zum Beispiel auch, dass man sowas zeigt, dass wir also immer auch ein Scheitern gezeigt haben, also wenn die Beziehung gar nicht funktioniert
dokumentarisch.
Genau, und das ist ja das Erfrischende und das Tolle an dem Format, dass du nie weißt, was dabei rauskommt. Das ist eben auch ein Experiment. Und es gab auch Sachen, die hatten sich einfach nichts zu sagen. Die wollten dann auch früher aufhören. Aber auch das haben wir dann gezeigt. Ne? Also wenn dann Benjamin Biolay, das war nicht Benjamin Biolay, es war Houellebecq. Houellebecq war
der französische Autor mit den schwierigen Büchern, ja.
Der Superstar-Autor, genau. Der hat einen Theatermacher aus Spanien getroffen, Bieto, und die haben sich nicht viel zu sagen gehabt. Der hat immer nur geraucht, hat den Mund nicht aufgekriegt groß und hat immer noch einen Kaffee bestellt, ein Kaffee. Und dann haben die das war eigentlich lustig zu beobachten, dass da nichts passiert.
Das muss man aber auch aushalten können. Ne?
Ja, ja.
Also,
aber das war
alle
toll.
Beteiligten.
Ja. Also das ist auch wirklich, das sind Sternstunden für dich im deutschen Fernsehen, einfach mal zuzulassen, wie das Leben so ist. Du kannst ja auch nicht mit jedem Menschen dich gut verstehen.
Nö.
Ne? Und trotzdem spannend.
Es ist interessant, ob das heutzutage noch funktionieren würde, ne? Wo wir eben so optimiert sind und es muss was bei rauskommen und wir haben so eine hohe Erwartungshaltung. Deswegen ist es spannend, wenn es jetzt einen Relaunch gibt.
Ja, ich bin auch gespannt, ob Also ich denke ja, weil das gehört ja zum Erfolgsprinzip der Sendung. Und du, ganz viele junge Menschen sagen bis heute, weil die Sendung gibt's ja immer noch auf YouTube, auch die alten Folgen, und die sagen bis heute, dass es für sie das Beste ist, was im deutschen Fernsehen hier gelaufen ist, weil es natürlich jetzt auch irgendwo Kult ist, weil es es auch nicht mehr gibt im Moment. Deswegen sind wir auch so glücklich über diese Relaunch-Aktivitäten, die gerade stattfinden.
Du bist aber dann doch irgendwann mal beim Film gelandet, wo du ursprünglich hin wolltest, und hast deinen eigenen Spielfilm, den ersten, produziert.
Ja,
über eine Frau auch noch.
Genau.
Das war, ja. Warum?
Also das war so, ich hatte ja ganz lange, ich hatte irgendwann wirklich so, erstmal muss man dazu sagen, wenn du Kinder bekommst als Frau, es bleibt ja doch viel Arbeit bei dir hängen. Also damals, mein damaliger und jetzt noch Mann, ist nicht bereit gewesen, so sehr zurückzustecken beruflich, weil er auch immer mehr verdient hat als ich. Ne?
Das war, das ist ja ein Klassiker, ne? Ja, also in unserer Generation völlig normal.
Genau.
Kann ich mitreden, ja.
Und ich habe dann auch immer gesagt, ja, das ist blöd, aber ich konnte es irgendwo auch verstehen, weil für ihn das war schwieriger, das einzutüten. Heutzutage ist es viel selbstverständlicher für junge Männer zu sagen, ich will das mit meiner Frau mir teilen. Also das war bei uns leider nicht so selbstverständlich. Wir hatten dazu auch einige Auseinandersetzungen. Aber im Endeffekt habe ich natürlich dann auch meine Nachtschichten eingelegt und ja, noch aber weitergearbeitet, wenn ich die Kinder nachmittags abgeholt hatte und so. Ne? Ich habe die auch teilweise ins Büro mitgeschleppt, dass, wenn die krank waren oder so und du konntest sie jetzt gerade nicht, musstest aber trotzdem arbeiten, dann waren die auch mal dabei und so, ne? Immer mal.
Ja, ich erinnere mich ganz gut daran. Das war bei mir auch nicht anders, dass ich damals, als ich eben auch noch Fernsehen gemacht habe, dass ich auch mal da mit den Babys da aufgelaufen bin und im Schnitt rumgesessen habe. Und wenn der, je nachdem, wer da Cutter oder Cutterin war, gab es dann auch ziemlichen Stress manchmal. Ne?
Ja.
Die einen oder die anderen konnten das nicht so gut ab.
Ja.
Aber das waren ja normal. Ne? Du hast dann immer irgendwie versucht, beides unter einen Hut zu bekommen. Und das waren parallele Welten.
Ja, aber ich habe, glaube ich, deine Frage vergessen. Du hast
mich noch wie du zum Film gekommen bist.
Ach so, ja, genau.
Zum Filme machen dann.
Ja gut, ich habe ja immer, ich habe ja immer auch so fiktional weitergearbeitet. Also ich habe zum Beispiel 2001, da war Lilly gerade geboren, genau, mein zweites Kind. Da habe ich meinen ersten Spielfilm produziert. Das war von einem Freund, ein Drehbuch, der hieß Sophie, der Film. Das ist auch ein toller Film geworden. Der ist dann, hat auch etliche Preise gewonnen in München beim Filmfest, Hypo-Preis für beste Schauspielerin für Katharina Schüttler. Und dann war das aber auch so eine heikle Sache mit dem Geld, weil wir Low Budget waren und das war auch eine ganz schwierige Produktion. Da ist zwischendurch der Werner König, der unser Verleih war, der hatte eine riesen Minimumgarantie reingetan und das war die Firma Helcon. Der hatte mit 800.000, hatte uns da irgendwie, das ist Wahnsinn.
Was ist eine Minimumgarantie?
Also das heißt, du gibst vorab Geld rein und hoffst auf den Erfolg, der sich danach auszahlt als Verleiher. Das wird es heute nie wieder geben bei so einem kleinen Low-Budget-Film. Das war unglaublich. Aber er war auch ein Verrückter und ein Hasardeur und der ist leider dann bei einem Lawinenunglück gestorben. Und ausgerechnet, als wir anfangen wollten zu drehen, also mit 200.000 Euro hatte ich schon ausgegeben. Und dann standen wir da.
Und dann ist der Finanzier weg.
Der ist gestorben und dann haben die Nachfolger in der Firma ganz großen Stress gemacht und wollten uns das nicht weiter ermöglichen, dass wir den Film weitermachen. Und es ging also hoch her und dann haben wir irgendwie noch Förderung auf den letzten Drücker noch dazu bekommen und und dann den SWR als Partner und aber wir waren super unterfinanziert. Also ich bin da mit blauem Auge, super blauen, wahrscheinlich sogar zwei Augen raus und hatte aber danach echt erstmal so die bisschen die Schnauze voll von dem ganzen Filmfinanzierungsthema und Produktion. Das fand ich ganz, ganz gruselig, dass ich da fast pleite gegangen wäre an dem Ding. Ne? Und ich hatte natürlich auch gar keine Erfahrung, wie das alles so geht. Und das habe ich ja natürlich dann alles da ein bisschen gelernt, aber auf die schwierige Art. Und dann habe ich aber erstmal gesagt, nee, und jetzt erstmal wieder nur Fernsehen, weil das ist ja einfacher mit der Finanzierung.
Das kannst du abschätzen
das kann ich
und
auch,
das ist klarer definiert und das kann ich auch.
Ja, und du bist nicht so abhängig von anderen.
Von
wenn
einem.
Ich selber die Regie mache und selber die Produktion, weiß ich ja, was ich kann und was ich leiste. Und das habe ich ja auch immer geschafft irgendwie für mich. Das kann ich einschätzen. Aber mit anderen Regisseuren zu arbeiten, hat ja auch immer ein gewisses Risiko, weil du nie weißt, ob die das so, was sie versprechen, auch dann halten können, auch nicht böse gemeint. Es ist einfach, jeder Mensch ist anders. Ne? Und da kann ja auch andere Probleme entstehen, also bei so einem Dreh. Das gibt ja alle möglichen Themen, die dann passieren können. Ne? Naja, auf jeden Fall habe ich dieses Hochrisikothema erstmal zur Seite geschoben und habe dann aber wieder einen kleinen Film gemacht, dieser High Maintenance, der ein Kurzfilm, der dann für die Berlin im Rahmen der Berlinale entstand. Also ich habe immer mal wieder nach so ein paar Jahren Pause
einen kleinen Anlauf genommen,
wieder was gemacht in die Richtung, genau, und hatte dafür auch eine eigene Firma gegründet, diese Avanti Media Fiction, die ich auch jetzt noch mache. Und dafür haben wir zum Beispiel einen Studenten-Oscar gekriegt für diesen High Maintenance. Mhm. Ja, der ist bis heute ein super toller Kurzfilm, der auch überall Festivals weltweit lief und so. Und Studenten-Oscar in Silber, also unglaublich. Das war schon toll. Und danach bin ich eigentlich auch wieder in so eine Fernsehphase gewesen. Und ich habe ja dann auch noch Maya gekriegt, mein drittes Kind, 2005. Also ich war immer so zwischen Kindern und Job und musste immer meine Kräfte gut verteilen. Dann, ne? Mhm. Und als die Kinder dann aus dem Gröbsten raus waren, so, das war dann ja schon 2005, 2011 eigentlich, habe ich dann angefangen wieder mit einem Drehbuchidee, und das war dieses Lou Andreas Salome Thema, was ich dann schon seit ich 17 war, hatte ich ja diese Frau entdeckt und fand die so toll, habe die Biografie von ihr und fand die faszinierend und habe so gedacht...
Die hat dich seitdem du 17 bist begleitet.
Ja, aber nicht so kontinuierlich, ja, sondern immer mal wieder...
Fiel immer wieder dir ein,
in oder? Phasen, ja, weißt du so. Und Germanistik, da tauchte sie ja auch auf und durch Rilke und... weil sie war ja auch mit Freud eng befreundet und mit Nietzsche. Und ich fand die einfach eine spannende Frau in ihrer Zeit erst recht. Sie war 1861 in St. Petersburg geboren und hatte dann sich gegen alle Widerstände auch... ihren Studienplatz in Zürich organisiert und so ihren Weg selbstbestimmt und frei gelebt, was sehr selten war in der Zeit, auch sehr schwierig für Frauen. Ne?
Ja, die wollte nur sie selber sein, ne? Die genau. wollte nicht in irgendeine Ansatzweise ja. bürgerliche Gedankengut oder Lebensform eintauchen.
Sie war komplett unkonventionell. Ja. Also sie wollte zum Beispiel auch eine WG gründen mit Nietzsche und Paul Rehn, einem Philosophen.
Ja.
Und das war natürlich... von der Gesellschaft her nicht so angesehen, dass man sowas macht. Aber sie hat immerhin mit Paul Rehe zusammen gewohnt, was ja auch toll war.
Einfach also, nur so.
Ja, und Nietzsche hat sich an ihr so ein bisschen die Zähne ausgebissen. Er wollte sie erobern, hat es aber nicht geschafft. Naja, und dieses ganze interessante, tolle, aufregende Leben, sie war dann noch die erste deutsche Psychoanalytikerin, weil sie bei Freud ja studiert hatte. Und sie war ja auch Jüdin und sie wurde... auch verfolgt, also von den Nazis nachher dann 37, also da hat sie sich aber gerade so geschafft, noch eine Nische zu finden und abzutauchen. Sie war dann schon sehr alt und sehr krank und da hat sie sich dann auch sehr zurückgezogen aus der Öffentlichkeit. Also sie wurde nicht direkt verfolgt, aber Freuds Bücher wurden verbrannt und er war einer ihrer besten Freunde, er war im Exil und sie hat sich dann sehr zurückgezogen, damit dann auch keiner...
Damit sie in die Verbindung gar nicht erst so richtig
genau. klar und sie war ja so eine freiheitsliebende Frau und eigentlich auch, ich glaube, sie ist so unterm Radar geblieben dann am Ende ihres Lebens.
Mhm. Ja. Und den Film, das war dann wirklich so eine Geschichte, du sagst, mit 17 hast du zum ersten Mal die Biografie von ihr gelesen und die ist dir dann immer wieder eingefallen, dass du dann gesagt hast, so ich will über die jetzt einen Film machen.
Ja,
oder
genau.
Wolltest du auch eigentlich...
Nein, das war also erstmal so, egal wie, aber Hauptsache ein Film über sie und dann habe ich erst mit Doku-Fiction angefangen, darüber nachzudenken und dann habe ich irgendwann gemerkt, aber das will eigentlich auch niemand finanzieren. Und dann habe ich gedacht, nee, und außerdem findet man, genau, das war dann die Entscheidung, man findet keinen Dokumentarfilm, Archivmaterial, obwohl sie ja bis 1937 gelebt hatte. Und habe ich gedacht, okay, du musst es inszenieren, es geht nicht anders. Mhm. Und dann wurde das immer mehr so ein Plan und dann habe ich eine tolle Autorin kennengelernt, die Susanne Hertel, mit der ich das dann gemeinsam angefangen habe zu schreiben. Und dann ist zum Glück irgendwann ein Kinoverleih eingestiegen mit auch einer Minimumgarantie, also mit vorab Geld zu zahlen. Wesentlich weniger als damals bei unserem ersten Spielfilm, aber immerhin. Und die waren dabei, haben dran geglaubt und dann haben wir die Förderung beantragt und es ging alles endlich dann nach 7 Jahren hartnäckiger Baggerei. Ich hatte keinen deutschen Fernsehsender überzeugen können. Im Nachhinein haben wir es an Arte verkauft, aber im Vorfeld wollte keiner rein. Das haben alle gedacht,
langweilig.
Das schafft die nicht. Nee, die haben auch gedacht, die schafft das nicht. Weil sie dachten, naja, die hat halt bisher nur Fernsehen gemacht, was will die denn da jetzt zum Spielfilm und auch noch historisch. Also es war irgendwie ein bisschen verrücktes Projekt, weil es riesig war. Ich habe im Endeffekt ein Budget gehabt, was heutzutage wieder lächerlich ist, aber damals 2,3 Millionen war schon nicht schlecht, so als Budget, so. Wobei ich dann auch noch 100.000 over budget war, weil ich da selber auch noch meine eigene Gage reingesteckt habe und so weiter. Aber das war es alles wert, weil der Film ist so toll geworden. Es ist immer noch mein Lieblingsfilm von allen, die ich je gemacht habe. Und es war auch unter so einem guten Stern. Dass man, ich hatte immer das Gefühl, das ist so für Lou und Lou ist irgendwie, schwebt über uns und hat es so gut betreut. Es ist alles soweit toll geworden. Es ist in vielen Ländern gestartet, lief 3 Monate in Frankreich im Kino, war in Deutschland auch sehr gut im Kino und Österreich, Schweiz. Italien, Spanien war es, auch in Brasilien, in den USA hatten wir eine Premiere. Es ist traumhaft gelaufen, ganz, ehrlich gesagt, ja.
Ganz schön.
Ja.
Und planst oder so hast danach ja weitere Filme gemacht, aber nicht mehr über so herausragende Personen und keine Spielfilme, oder habe ich da was übersehen?
Also ich habe ja ganz viele Kinofilme danach.
Ja, viele.
Ja, sag mal so, viele jetzt nicht, aber ich habe 3 jetzt gemacht über Bands, über MusikerInnen.
Ja.
Nee, vor allem männlichen Musiker.
Männer, ne?
Also. Aber einen habe ich produziert über Peaches, genau, und da war ich auch Autorin, aber die meisten, die ich danach gemacht habe, also die Toten Hosen, der eine war ja, weil du nur einmal lebst, die Toten Hosen auf Tour. Danach habe ich den, der war super erfolgreich, der hatte 120.000 Zuschauer im Kino, was auch viel ist.
Ja, absolut.
Und danach habe ich den Scooter-Film gemacht, Fuck 2020, das war in der Corona-Zeit.
Das war in der Corona-Zeit unter erschwerten Bedingungen, aber auch.
Genau, ja. und danach habe ich gerade fertig gemacht den Creator-Film Hate and Hope.
Also immer.
Geht es um die Metal-Szene.
Ja.
Ja. Aber das, weißt du, warum ich auch so viel Musikfilme gemacht habe, war dann, erstens, weil ich Musik sehr liebe und weil ich auch super gerne diese Filme gemacht habe, weil sie einfach inhaltlich mir nah waren und ich spannende Figuren einfach hinter, also ich wollte einfach was über die erfahren, hinter den Kulissen, wie leben die, wie sind die.
Das sind ja mehr dokumentarische Filme eigentlich.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Das ist ja. Du aber begleitest die Musik, sie auf ihren Touren.
Ja, aber nicht nur, also auch
und ja,
also auch alles mögliche, auch historisch.
Ja.
Wie sind die geworden, wie sie sind und so sind auch immer die Fragen und was ist deren Erfolgsprinzip oder so, ne? Und und das ist aber jedes Mal ein völlig neues Sujet und auch ganz schwer sich immer auch für mich, weil ich ja nie von der Fanperspektive komme, sondern eigentlich immer so ein bisschen von außen. Erstmal müssen die mir ja auch vertrauen dann, ne? Und da überhaupt sich öffnen in der Form, dass sie überhaupt mitmachen.
Du bist ja auch mit dem Team eine ganze Weile bei denen dabei, ne? Also das ist ja nicht so in einer Woche passiert.
Das ist nur ein Jahr oder so. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ist diese Finanzierung für mich immer leichter gewesen, weil es ja Dokumentarfilme waren, weil man die schneller von Finanzierung her zusammenstellen kann, als die Spielfilme, weil das war, muss ich sagen, das, was ich bei Lou gemacht habe, diese 7 Jahre, das ist Wahnsinn. Also das kann man eigentlich gar nicht leisten. Wenn man nicht irgendwie noch ein serielles Format vom Fernsehen hat, was dich ernährt. Und das hatten wir zu der Zeit auch nicht mehr. Ne?
Ah ja, okay, da ist es wirklich
nicht. Also es war wirklich auch
so sehr an das Sujet und an den Film glauben.
Ich müsste dann einen größeren Apparat haben, weil oftmals liegen ja die gleichen Ideen in der Luft.
Ja.
Irgendwie so, weißt du, viele sind ja dann, das ist einfach so. Und da muss man einfach schnell sein.
Seid ihr im Filmbusiness eine Blase? Also seid ihr sozusagen, denkt ihr und tickt ihr alle gleich?
Nee, ich glaube, das sind einfach gesellschaftliche Themen.
Ja.
Ich glaube, das liegt einfach manchmal so in der Luft. Du suchst einfach nach starken Frauenfiguren, die vielleicht nicht mehr, die noch nicht ganz vergessen sind, aber auch nicht so präsent, über die es noch nichts gegeben hat. Und da kam ich dann auch auf Petra. Ah nee, es war ja noch anders. In dem Fall kamen ja sogar die 2 englischen Drehbuchautorinnen auf mich zu. Rowena Goldman und Susan Osman, die sind ganz tolle Autorinnen, die hatten dieses Buch recherchiert als Engländerin. Das hat mich schwer beeindruckt.
Ja, hochspannend.
Ja, und die haben es geschrieben über Jahre. Und dann haben sie mich gefragt, weil sie den Lou-Andrea Salome-Film toll fanden, ob ich nicht Lust hätte, Regie zu machen. Dann habe ich mir das angeguckt mit denen. Und wir sind jetzt in einem Team. Seit 2 Jahren versuchen wir das. Aber es ist eben auch nicht einfach. Wie gesagt, durch dieses Timing mit dem Dokumentarfilm, wo ich ja denke, wenn der gerade so einen Preis gewonnen hat, dann müsste das Thema doch auch, guck mal, wenn man jetzt mit dem Spielfilm anfängt, dann braucht man mindestens 2-3 Jahre, bis der ins Kino kommt, mindestens. Meistens sind es 3 Jahre, also 2 Jahre ist eigentlich gar nicht zu schaffen. Die Finanzierung dauert 1 Jahr, dann Dreh und Schnitt
dann
auch nochmal.
Ein Jahr.
Und dann, bis der rauskommt und die Festivalkarriere und sonst was, man da immer alles so planen möchte, das dauert. Ne? Also insofern ist das eigentlich, finde ich, ein guter Abstand zum Dokumentarfilm. Ne?
Du hast eben gerade gesagt, dann sucht man immer so starke Frauenfiguren. Könntest du ja auch einen Film über einen starken Mann machen, oder ist das jetzt...
Also sag mal so, ich selber gehe gerne in Filme mit Frauen. Ich gucke mir einfach lieber Filme mit Frauen an als mit Männern. Warum, weiß ich nicht. Es ist irgendwie, Identifikationspotenzial ist größer oder so. Und ich finde, es gibt ja auch tolle Männerfiguren. Irgendwie habe ich jetzt so viel mit Männern gearbeitet durch meine Musikdokumentarfilme,
durch die Musik,
dass
und
ich
die
jetzt
Bands,
auch mal wieder mehr mit Frauen machen will, weil ich das einfach schon... Es ist, ich habe überhaupt nichts gegen Männer. Im Gegenteil, ich mag ja Männer, also... Nicht alle, aber viele.
Okay, gut. Also gehen wir jetzt mal ein bisschen in die Tiefe.
Ja, aber ich will nicht sagen, dass ich jetzt so grundsätzlich irgendwas ausschließen würde. Aber ich finde immer jeden Charakter, der irgendwie eine spannende, auch Brüche in der Figur oder im Charakter hat, finde ich spannend.
In der Entwicklung.
Ja, wenn sich irgendwas entwickelt oder wenn du sagst, da ist jemand, der hat eine unheimliche... tolles Leben mit verschiedenen Brüchen und verschiedenen wechselhaftes Leben gehabt. Das ist immer, kann Mann oder Frau sein, ist ja völlig egal. Ich finde, die Frauen haben es meistens sehr viel schwerer, also in der Gesellschaft immer noch. Egal, was man sagt mit Gleichberechtigung, ist es immer noch nicht da angekommen, wo es sein sollte. Und ich finde, das immer der Kampf, den Frauen haben, der ist oft ein größerer und das interessiert mich dann noch mehr, weil da einfach mehr Spannung ist.
Lassen wir uns über Feminismus reden. Wir sind ja eine Generation. Ich komme aus Köln, Alice Schwarzer war da und deswegen also gehörte das irgendwie so ein bisschen ganz normal zu meiner Jugend und auch Studentenzeit. Ich empfinde Feminismus heute völlig anders oder ich nehme ihn anders wahr, was sie und meine Tochter erlebt ihn ganz anders. Wie geht dir das denn?
Oh, ich finde, es ist ganz schwierig, weil Feminismus ja immer wieder auch anders verstanden wird oder interpretiert und anders gelebt wird und so. Ich habe immer mich schon als Feministin bezeichnet, bin ich auch, denke ich, aber es hat manchmal auch so, das wird manchmal wie ein Schimpfwort benutzt. Es kommt immer so, weißt du, es hat so eine, die ganze Feminismusdebatte ist sehr wechselhaft. Ne? Mal wird sie positiv gewertet, mal wird sie negativ gewertet, also je nachdem, in welcher Zeit man gerade steckt. Und ich finde nur, man sollte irgendwie darauf achten, dass die Frauen gleichberechtigt leben können. Und selbst das ist noch nicht möglich. Also das
sind
ist für
wir denn
mich
weitergekommen, also zu dem, was wir hatten? Also wenn
wir sind schon viel weiter, natürlich.
Also, haben wir was erreicht in unserer Generation?
Ich hoffe doch. Also du hast ja auch einen Sohn. Ich denke, wir haben unsere Söhne schon anders erzogen. Also bei uns gab es keine Unterschiede in der Erziehung. Mein Sohn musste genauso das in der Küche machen wie alle anderen, also eben auch wie die Mädchen. Es gab nie irgendwie da was Besonderes, eine Ausnahme für ihn oder so.
Trotzdem haben sie ja ein, also war bei uns nicht anders, ein mehr traditionelles Rollen, Familienleben oder Berufsleben gesehen auch, weil du hast auch immer gesagt, ich habe halt einen Tuck weniger Geld verdient als der Vater meiner Kinder. Deswegen war ich dann letztendlich auch dafür zuständig, mich um die Kinder zu kümmern. Das war bei mir auch ähnlich. Ja? Also ich fand das jetzt auch, einer muss es ja machen nach dem Motto, aber der Gedanke, den haben wir kurz diskutiert damals, ließ sich nicht umsetzen, weil eben auch damals die finanziellen Einkünfte eben ungleich verteilt waren.
Ja.
Wie nimmst du das wahr jetzt? Also sind das noch so Themen? Ist das überhaupt, oder
ja,
ich denke, manchmal sind die mit dem Gender-Sternchen schon happy.
Ja, was wärst du happy?
Ja, nee, die Kinder sind oder und meine Tochter ist schon mit dem Gender-Sternchen happy, und wo ich mich immer darüber ärgere, dass die gläserne Decke finanziell immer noch nicht durchstoßen.
Das stimmt.
Und das, das finde ich wirklich.
Ich habe auch das Gefühl,
bitter.
Ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn wir mit dem, es war wirklich sehr erfolgreich, dieses Durch die Nacht mit, ne? Wenn wir Männer gewesen wären, dann wären wir da nicht abgesägt worden. Habe ich echt, glaube ich, immer noch. Weil ich glaube
Warum?
Schon, naja, weil wir nicht bei dem, also im Machtzirkel nicht bei den Buddies waren.
Also die Redaktion, die Buddy. Auftraggeber waren
es gibt,
männlich?
Es
oder?
Gibt bei vielen Redaktionen auch so eine Buddy-Wirtschaft. Das muss man einfach so sehen, denke ich. Also da, wenn du da nicht Teil von bist, dann wirst du auch nicht im Inner Circle durchgefüttert. Ist nicht so. Also es ist viel härter. Du musst halt viel mehr kämpfen. Mit den Erfolgen, die wir da hatten, also finde ich schon auffällig. Es gibt andere Sendungen, die waren vielleicht nicht ganz so erfolgreich, die gibt es aber immer noch, oder weiß ich nicht, die kriegen
werden immer. Haben Frauen das nicht auch?
Nee, leider nicht so.
Wir sind nicht so solidarisch, obwohl wir ja immer für Soziale zuständig sind.
Ich glaube, wir sind nicht ganz so. Also ich versuche immer, ich habe in meiner Firma zwei Frauen, die ganz toll sind, und ich arbeite super gerne mit Frauen. Also wirklich, finde ich auch, sind immer so die engsten Verbindungen. Aber ich habe auch einen ganz tollen Mann in meiner Firma.
Würdest du sagen können, was war so ein richtig toller Arbeitstag? Gab es sowas wie mein allerschönster Arbeitstag?
Ich glaube, das war bei meinem Spielfilm, auf jeden Fall. Also da, ich glaube, ich erinnere mich an einen Tag, wo uns alle für verrückt erklärt haben, dass man dieses Pensum nicht schaffen kann. Das war in Südtirol. Da sollte die Schauspielerin, die Katharina Lorenz, ins Wasser springen. Und wir hatten nur zweimal, wir konnten das Kostüm nur, also den Sprung nur zweimal drehen, weil das Kostüm gab es nur einmal, weil wir ja low budget waren. Einmal, also es gab zweimal das Kostüm, man hätte das nicht nochmal drehen können.
So schnell wäre es nicht trocken gewesen.
Genau. Klar, und es hat geklappt. Also das Verrückte ist, manchmal ist die Not, macht es auch sehr effizient, dein Drehstil, ne? Weil du weißt, du musst das jetzt schaffen, dann musst du dich konzentrieren und dann wird das auch was. Ne? Und dann sind wir nochmal hoch auf den Berg, wo alle dachten, das ist niemals, das ist den Umzug noch da hoch mit dem ganzen Team. Und dann haben wir das gerade mit den letzten Sonnenstrahlen, haben wir das noch in den Kasten gekriegt, die Szene mit Nietzsche und wie er sie so belabert, dass sie ihn jetzt mal küssen soll und sie keine Lust. Und das. Aber das war auch keine einfache Szene, die ging 2 Minuten am Stück zu drehen. Ne?
Oh ja.
Also wie wir durchinszeniert waren mit Gängen und sonst was. Und also das war wirklich, das war genial. Also da bist du dann am Ende des Tages so glücklich, dass du das geschafft hast. Die Schauspieler sind auch wirklich ein Traum gewesen. Also sowas, das muss ich auch sagen, es ist viel, viel einfacher, weil das wurde mir am Anfang ja auch immer so, das kann die doch nicht mit Schauspielern arbeiten, die hat doch immer nur Dokumentarfilme. Ich sagte, Leute, wenn man mit Herrn Schlingensief und mit Nina Hagen und mit allen möglichen, mit Helmut Berger klargekommen ist, dann kommt man auch mit Schauspielern klar. Das waren ja teilweise auch Schauspieler. Aber weißt du, das ist ja viel schwerer von einem echten Menschen, der wirklich in seinem Leben, dessen Leben du da quasi darstellen sollst, von dem was Echtes zu bekommen, was Authentisches ist, weil die Leute haben natürlich Image-Themen, die haben keine Lust, dass du da alles mitkriegst, vielleicht auch zu Recht, kann man ja auch verstehen. Aber weil ein Schauspieler kann,
Schauspieler stellt dir, ja was
will,
da.
Genau, der will ja helfen, der will sagen,
guten Job machen.
Hey, genau, das müssen wir jetzt auf die Beine und dann machen wir das zusammen und dann ist das eine unfassbar tolle Teamwork. Ne? Das hat mir also wirklich super viel Spaß gemacht.
Gab es so einen fiesen Tag, wo du sagst, oh nee, bloß nicht das nochmal? Professionell meine ich jetzt.
Ah ja, natürlich in dem Moment, wo dann Helmut Berger mich beschimpft hat und mich wirklich richtig übelst beschimpft hat und so besoffen war, dass er nicht mehr wusste, was er redet. Da wollte ich abreisen. Also das habe ich auch zweimal erlebt vielleicht in meinem Leben, dass ich eine Produktion abbrechen wollte. Aber der hat sich dann in der Nacht noch entschuldigt bei mir und dann
bevor der
da hat er seinen Rausch ein bisschen Rausch ausgeschlafen, sich dann entschuldigt ganz lieb und nett und immer angerufen und so. Und dann habe ich gesagt, okay. Sowas Ähnliches habe ich nochmal erlebt, aber da sage ich jetzt nicht, was es war, weil es noch zu aktuell ist.
Okay.
Aber das hat auch ein gutes Ende genommen. Aber das ist hart manchmal mit diesen, also wenn Leute so ausflippen oder so, dann musst du ja auch die Nerv behalten.
Ja, vor allen Dingen, wenn du dann dicht mit ihnen persönlich zusammenarbeiten willst wieder, ne?
Musst
du dann eben.
Und vor allen Dingen, wenn es um dein Geld geht, wenn du dann in der Produktion existenziell bedroht bist, wenn das jetzt platzt.
Denkst du daran, irgendwann mal aufzuhören?
Nee,
oder gar nicht mehr zu arbeiten?
Nee, gar nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich wüsste gar nicht, was ich den ganzen Tag machen sollte. Ich glaube, ich würde
Filme gucken.
So langweilen. Nee, ich könnte es gar nicht. Ich müsste immer irgendwie, ich hätte das Gefühl, oh, ich habe noch die Idee, ich will auch das machen und so. Das könnte ich, glaube ich.
Also mit dem Wort Ruhestand kannst du gar nichts anfangen?
Überhaupt nicht. Ich finde es auch eher bedrohlich, dieses Wort. Ja, wirklich. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Dann lass mich noch was anderes fragen. Ja. Was ist denn, kannst du dich daran erinnern, so, wann es zum letzten Mal ein erstes Mal gab?
Ja, ich habe gerade letzte Woche zum ersten Mal Tango getanzt.
Und? Du hast keine Blessuren.
Ich also bin gescheitert daran, erstmal, weil ich zu spät kam in den Kurs und ich dann nachher rumgestümpert habe mit den Leuten, die es auch nicht konnten. Also, aber ich habe es zumindest versucht.
Das ist jetzt aber nicht das zweite Frage, das letzte Mal, was du zum letzten Mal gemacht
hast. Nein, das würde ich weitermachen. Ich fand es jetzt spannend, will das auch noch ein bisschen, habe da ein bisschen meinen Ehrgeiz gerade entdeckt, dass ich das lernen will.
Aber gibt es was, was du zum letzten Mal gemacht hast oder was du nicht mehr machen willst?
Das ist sehr schwer. Also da muss ich mal kurz drüber nachdenken, ob es sowas gibt überhaupt. Also man muss sich über gesundheitsschädliches Verhalten Gedanken machen, ja.
Da habe ich auch schon sehr der Kopf ja vielleicht was, aber ob man das dann auch wirklich nicht mehr will.
Aber ich bin schon besser geworden. Ich habe mich schon, trinke fast keinen Alkohol mehr. Schon gut.
So halb letzt.
Wir haben jetzt gerade ein Glas zusammen getrunken.
Genau, wir nehmen jetzt die Decke weg, die über unserem Kopf steckt.
Ja, okay.
trinken das Glas ein. Es ist doch ganz schön warm geworden
jetzt hier. Ja, aber auch sehr kuschelig und gemütlich. Und
ja, sicherlich. Uns fehlt nur das Lagerfeuer noch. Ganz, ganz vielen Dank, Cornel.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
Ja, bis bald. Und wenn es gefallen hat, gerne einen Kommentar auf den Lieblings-Podcast-Plattformen oder direkt unseren Podcast abonnieren. Oder auch eine Mail an uns an hallo@babyboomer-infos.de. Tschüss.